Seit dem kurzen Urlaub hatte Tim eine Handvoll Auftritte in Südafrika bestritten, bevor er nach Taiwan, Indonesien und Thailand weitergezogen war. Und jetzt kehrten sie gerade von einem Festival in Süddeutschland zurück. Bei vielen der Veranstaltungen in den USA in diesem Frühjahr und Sommer trat Avicii in einem ungefähr 5 Meter hohen, aus weißem Hartplastik gegossenen Männerkopf auf. Der Schädel ganz oben auf diesem sonderbaren Koloss hatte eine Aushöhlung, in der Tim mit seiner Ausrüstung Platz fand. Mithilfe von Drähten an der Decke konnte Tim auf einer Rampe von der Stirn des Riesen über das Publikum hinwegfahren. Die Beleuchtung von unten schuf die Illusion, dass Avicii heranflog, und wenn Etta James den Refrain von Levels sang, wurde ein singender Mund auf den Kopf projiziert. In produktionsmäßiger Hinsicht war eine solche Eskalation vielleicht nötig. Swedish House Mafia hatten bewiesen, dass ein paar Schweden den Madison Square Garden bis auf den letzten Platz füllen und ein Eishockeystadion in einen hedonistischen Nachtclub verwandeln konnten. Ihr Experte für Spezialeffekte wurde nicht ohne Grund Pyro Pete genannt. Er ließ derart große Flammen auflodern, dass diejenigen, die der Bühne am nächsten standen, nur mit Mühe die Augen offen halten konnten. Auch die anderen Künstler gaben ihr Bestes dafür, dass man einen einsamen DJ als ein ausgewachsenes Erlebnis empfinden konnte. Deadmau5 kleidete sich nunmehr in ein besonderes Gewand, das seine Körperbewegungen ablas und dafür sorgte, dass auf den Bildschirmen hinter ihm ein leuchtendes Skelett einen nahezu synchronen Tanz vollführte. Der langhaarige Steve Aoki kletterte in den Bühnengerüsten umher und bewarf sein ekstatisches Publikum mit Sahnetorte. Manche seiner Zuhörer hatten begonnen, Plakate mit den Worten »Tart me« hochzuhalten. Mit dieser Art von bombastischen Ausschweifungen musste Tim konkurrieren. Doch der große Avicii-Kopf musste mit 4 kostspieligen Lastwagen transportiert werden, die Bühnenarbeiter benötigten einen halben Tag für den Aufbau und seine technische Bedienung war ein Problem. Als die Konstruktion zum ersten Mal benutzt wurde, beim Festival Coachella, machten die Computer Ärger und Tim hatte die ersten Stücke in totaler Dunkelheit spielen müssen. Es war ganz einfach ein bescheuertes Ungetüm. Gleichzeitig war die Zusammenarbeit mit Ralph Lauren vertieft worden. Jetzt sollte in den Läden von Denim & Supplies nicht nur Tims Musik zu hören sein, er sollte das Gesicht ihrer gesamten Herbstkollektion nach außen hin werden. Sie hatten kürzlich einen Werbefilm gedreht, in dem Models in fertig verschlissenen Khaki-Shorts und Strickjacken mit Fransen getanzt hatten, während Tim in einem Lagerlokal auf Long Island für sie gespielt hatte. Tim verabscheute die Dreharbeiten. Nüchternes Publikum in einem so gekünstelten Milieu, wo alle außerdem wussten, dass sie gefilmt wurden. Es hatte sich steif und krampfig angefühlt. Sie gerieten immer öfter aneinander, der Artist und sein Manager. Manchmal hatte Tim das Gefühl, von den Entscheidungen ausgeschlossen zu sein. Kürzlich, als Arash sich beklagt hatte, weil Tim vergessen hatte, ihn in einem Interview zu erwähnen, hatte Tim geantwortet:
Gefällt mir nicht, bei der Live-Show überhaupt nicht dabei sein zu können. Habe mehrfach darum gebeten, beteiligt zu werden, gerade weil ich will, dass es unser Ding sein soll und nicht nur deins. Fühle mich manchmal zu sehr wie eine Puppe, was ich in gewissen Fragen bin. Aber ich will nicht, dass das mein Image wird. Befürchte, aber es wird so. Typ koreanische Boygroup, die mit eiserner Hand geführt wird.
Tim, die offizielle Avicii-Biografie. Von Måns Moseson. Aus dem Schwedischen übersetzt von Wolfgang Butt. Gelesen von Julian Mehne und Marian Funk. Eine Produktion des Argon Verlags.